In der heutigen Lesestunde liest der Lyriker, Erzähler und Essayist Jörg Bernich aus seinem Roman Niemandszeit. Es ist die Nacht zum 3. September 1946. Die Vertreibung der Sudetendeutschen ist in vollem Gange. Ein als der Jäger bekannter Mann kommt in ein verlassenes Dorf im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei. Dort beginnt er mit der Suche nach einer sudetendeutschen Frau namens Therese. Zur gleichen Zeit findet der Revolutionsgardist Antonin Mirha einen schwer verletzten Mann, der an Mirha eine Bitte richtet. Für sein literarisches Schaffen wurde Bernich vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Andreas-Gryphius-Ehrenpreis. Niemandszeit erschien zuerst im Jahr 2002 und wurde 2020 von der Edition Buchhaus Loschwitz neu verlegt.
Der Jäger näherte sich dem letzten Ort der Welt. Nach einer Suche, die über ein Jahr gedauert hatte, war nichts von der Hoffnung, Therese noch zu finden, in ihm übrig geblieben. Was er, dem Ort im Abenddunst näher und näher kommend, durch eine Gegend, die nur als Niemandsland beschrieben werden konnte, nicht wusste, war, dass ihn keine 24 Stunden mehr von ihr trennten. Was er nicht wusste, war, dass er Therese am Abend des 3. September 1946 noch einmal kurz zu Gesicht bekommen und dass er sie gegen seine Absicht töten würde. Durch ganz Böhmen und Mähren war er gezogen, hatte es ihn getrieben seit jenem Tag im Mai 1945, als er aus einem Stollen ins Tageslicht taumelte, wo er von einem Soldaten empfangen wurde, der eine Uniform trug, wie er sie noch nie gesehen hatte. Der Soldat gab ihm zu essen, war aber klug genug, die Portion klein zu halten. Einmal hatte er einen Menschen, der halbtot vor Hunger war, vollends zu Tode gebracht, weil er ihm zu viel zu essen gab. Aber woher hätte er, der, bevor er Soldat in einem Weltkrieg geworden war, nichts getan hatte, als an einer Werkbank zu stehen und auf dem Heimweg am Nachmittag der Verkäuferin im Gemüseladen schöne Augen zu machen, woher hätte er wissen können, dass bei Unterernährung plötzliche, reichliche Essenszufuhr tödlich enden konnte? Warum hätte er das wissen sollen, mit seinen wenig mehr als 20 Jahren? Der Soldat empfing ihn und hätte nicht sagen können, wie alt der war, der da aus der Erde zu ihm heraustrat. Dabei war der Jäger in seinem Alter. Seitdem der Jäger den Stollen verlassen hatte, war er unterwegs gewesen im ganzen Land und auf der Suche nach Therese, an die er die ganze Zeit über gedacht hatte, die hinter ihm lag und von der er wünschte, es hätte sie nie gegeben. Und nun, zwei Sommer später, näherte sich der Jäger dem Ort und wusste nicht genau, wie er dorthin gefunden hatte und warum er sich in diesen Grenzwinkel, in dem der Ort lag, ohne dass es noch bei irgendjemand ein Wissen um seine Existenz gab, hatte abtreiben lassen. Ihm war allein klar, dass er diesen Gang benutzen würde, um sich von dem Trupp der Revolutionsgarde abzusetzen, zu dem er seit Kriegsende gehörte. Das wollte er tun, sich absetzen, verschwinden, sich herauslösen, nachdem er Therese nicht gefunden hatte und es keine Hoffnung mehr gab, sie je wiederzusehen. Was nach dem Verschwinden kam, in der Revolutionsgarde würden sie es Desertion nennen, hatte er sich während der letzten Jahre immer wieder vorgestellt. Doch hatte diese Vorstellung stets Therese eingeschlossen. Ohne sie gab es dieses Danach nicht. Er hatte keinen Plan entworfen für ein Danach, das ihn auf sich selbst warf. So war im Augenblick nur das sicher und musste getan werden. Sich absetzen von der Revolutionsgarde. Schnell würde der Jäger sein müssen, das wusste er, denn wenn er hierher gefunden hatte, dann konnte es geschehen, dass der Trupp Revolutionsgardisten ebenfalls dorthin fand. Der Jäger gehörte zu ihnen, hat zu ihnen gehört, dachte er. Das machte ihn zum Jäger. Er jagte kein Wild. Er jagte Menschen. Er war der Pfadfinder des Trupps und darum fast immer einen Tag vor den anderen am Ort des kommenden Geschehens. Der Jäger hatte sich, das war im Mai 1945 und wenige Tage bei der Revolutionsgarde genügten, selbst zum Pfadfinder gemacht, um den anderen stets voraus sein zu können. Er wollte, und sei es nur eine Stunde, vor ihnen dort sein, wo sich Therese befinden mochte, wo sie sein konnte. Er wollte ihr ersparen, was mit ihr geschehen würde, wenn die Revolutionsgarde dort erschien. Es galt, sich abzusetzen. Er würde schnell sein müssen. Der Jäger bahnte sich sorgsam einen Weg durch die Abendstunden. Es blieb ihm nicht viel Zeit und die Dunkelheit würde vollends aufgezogen sein. Mit dem Kompass und entlang kleinerer Wasserläufe, Hügel und Felsabbrüche orientierte er sich. Mehr als ein Jahr hatte er nach Therese gesucht und fest daran geglaubt, sie finden zu können. Doch nun, da der Nachsommer des Jahres 1946 begann, war ihm der Glaube genommen. Das lag daran, dass es jene, zu denen auch Therese gehörte, fast nicht mehr gab im Land. Als noch lange Züge von ihnen zu Fuß in Richtung Grenze geschickt wurden, hatte er das nicht mit seiner Suche in Verbindung gebracht. Als dann aber Tausende mit der Eisenbahn zur Grenze gebracht wurden und als danach nur noch kleine und kleinste Gruppen übrig gebliebener, einzelne sogar, davongejagt wurden, war es ihm zur Gewissheit geworden, dass die Frau, nach der er suchte, längst schon nicht mehr da war, dass sie mit den anderen verschwunden war aus diesem Land und dem Leben, das nun ohne sie gelebt wurde. Abschub, Austreibung, Säuberung des Landes von ihnen. Sie waren über die Grenze gejagt worden. Im Grunde haben sie es wohl nicht anders gewollt. Sonst hätten sie sich anders verhalten. Doch was ging ihnen das an? Das sollten sie ihren Kindern erklären. Er hatte nach Therese gesucht. Und an manchen Tagen hatte ihn Angst befallen, sie könne nicht mehr am Leben sein. Die Landschaft stand leer. Sie stand leer durch die geleerten Orte in ihr. Das war die Arbeit der Revolutionsgarde, die Orte zu säubern. Die Menschen dort hatten es nicht anders verdient. Selbst wenn sie keine Verbrecher waren im Einzelnen, waren nicht von den ihren Verbrechen begangen worden? Wo sollte da die Unterscheidung beginnen? Es gab kein Ausweichen vor den Taten der Vergangenheit, auch für die nicht, die nichts mit ihnen zu tun hatten. Das sollten sie mitnehmen über die Grenze und weitergeben die Generationen hinab das Gefühl der Angst, der Schutzlosigkeit und des Ausgeliefertseins. Noch ihre Kinder und Kindeskinder sollten sie spüren, die Schwermut, wie sie nur einer erfährt, der sich nicht zu Hause weiß. Der Jäger hatte Ort für Ort nach Therese abgesucht, war auf der Straße eine der Kolonnen vorbeigezogen, hatte er sie in Ruhe betrachtet, denn er wusste, dass Therese Haar weithin leuchten würde. Oder er hatte nach ihr gefragt, sie beschrieben und so ihr Bild immer wieder neu in sich gezeichnet. Darüber war mehr als ein Jahr vergangen. Sehr genau hatte der Jäger sich alles vorgestellt, sehr genau geplant, auch Pfadfinder zu sein in der Revolutionsgarde und so immer der Erste, immer den anderen voraus. Die Zeit, die er den anderen voraus war, würde er brauchen. Wenn er Therese entdeckte, so war seine Hoffnung gewesen, würde er mit ihr verschwinden, augenblicklich weggehen. Irgendwohin, wo sie sich niederlassen konnten, ohne dass jemand nach ihrer Herkunft fragte. Australien, hatte er manchmal gedacht, wäre so ein Land. Er wusste, dass es ihm gelungen würde, mit ihr zu entkommen, ohne dass einer der Trupps sie zu sehen bekäme. Er war nicht umsonst Pfadfinder. So war seine Hoffnung gewesen. Und nun näherte sich der Jäger einem Ort, dessen Existenz nichts als eine Mutmaßung von ihm war. Denn er war in keiner ihrer Karten eingezeichnet, und doch, er war ein Jäger und sein Instinkt führte ihn. Er fühlte, dass er nach dieser Nacht, heraustretend aus den verwilderten Wiesen und den Wucherungen des Waldes die Umrisse einer Ortschaft vor sich sehen würde. Wie aus dem Nichts, und nur für ihn hingestellt, würde er die Häuser vor sich aufsteigen sehen. Glücklich wäre er gewesen, hätte er gewusst, dass nur noch dieser eine Weg durch diese eine Nacht ihn von Therese trennte. Als der Jäger sich dem letzten Ort der Welt näherte, wusste er nicht, dass es der Ort war, an dem, mehr als ein Jahr zuvor, der Deserteur Antonin Mrha angespült worden war, wie nach einem Schiffbruch. Der Präsident in der Hauptstadt arbeitete bis tief in die Nacht zum 3. September 1946. Es gab so viel zu tun, seit er aus dem Exil zurückgekehrt war, und er hatte Großes vor. Er wollte sein Land zur Mitte Europas machen. Er wollte weder zu den einen gehören noch zu den anderen. Er wollte sie für seine Zwecke einsetzen, die westlich und östlich seiner Republik einander in Feindschaft gegenüberliegenden Kriegsverbündeten von gestern. Die Stunde war gekommen, dass Nation, Staat und Volk eins wären. Das hatte er vom ersten Präsidenten der Republik genannt, dass dies das höchste Ziel der Politik sein müsse in einer durcheinandergewürfelten Welt, wie sie die österreichische Monarchie geschaffen und hinterlassen hatte. Sie sollen sie haben, die saubere Trennung, dachte der Präsident, schon in England, als noch Krieg war. Der Präsident arbeitete bis tief in jene Nacht und vielleicht glaubte er, dass er sich einschrieb in das Buch der Geschichte. Saubere Striche, anders ging es nicht. Auch wenn dafür 3 Millionen aus dem Land gejagt werden mussten, die Grenzen des Landes, der Länder überhaupt, sollten auch die Grenzen der Völker sein, der Sprache, der Art zu leben. Es war eine einmalige Gelegenheit. Saubere Striche. Und es hatte schon begonnen, noch ehe er zurückkehrte. Es ging die Hatz durch die Straßen von Prag. Jagt sie, findet sie, tötet sie. Der Präsident hatte erreicht, was er wollte. Er war durch das Land gereist und hatte verkündet, dass es bald, sehr bald, kein fremdes Volk mehr geben würde in der wiedererstandenen Republik. Er hatte dazu Dekrete erlassen, die für rechtmäßig erklärten, was getan werden musste. Er hatte Gesetze unterschrieben, dass keiner je würde befragt werden können nach seinem Tun während der Zeit der Austreibung, der Säuberung. Ein Land in der Mitte Europas. Die zu der einen Seite hatten zugesehen und alles Geschehen gebilligt. Die zu der anderen hatten nur matt Einspruch erhoben und sich abgewandt. Sie hatten sich abgewandt auch dann, als Nachrichten von der Säuberung Brünns und aus dem Internierungslager Porlitz bei ihnen eintrafen. Der Präsident hatte nicht erreicht, was er wollte. Das Land war nicht die Mitte Europas geworden. Es war dem Osten zugefallen. Er war zurückgekehrt aus dem Exil und hatte sich an die Arbeit gemacht. In der Nacht zum 3. September 1946 gönnte er sich nur wenig Ruhe. Antonin Mrha schlief schlecht in jener Nacht. Er wachte oft. Er stand auf und ging zum Fenster. Die Straße, die er am Tag hinabblicken konnte, war nicht da. Vor der Fensterscheibe war ein Schwarz, das so schwarz war wie das vor seinem blinden Auge. Indem er das Sehende zuhielt, konnte er feststellen, ob eine Nacht dunkel war oder das, was er einfach nur schwarz nannte. Sagte einer zu ihm, man könne die Hand nicht vor Augen sehen, wiegte er den Kopf hin und her. Das passte zu der Autorität, die ihm von den Bewohnern des Ortes mehr aufgeladen als angetragen worden war. Er war der erste von ihnen gewesen, der an diesen Ort gefunden hatte. Das war kurz nach dem Ende des Krieges gewesen und die alten Bewohner des Ortes hatten sich zerstreut in alle Winde. Oder sie wurden es. Von solchen wie den Revolutionsgardisten, die in Trupps die Grenzgebiete des Landes durchstreiften. Antonin Mrha stand am Fenster und war missmutig. Wenn er so schlecht schlief, dann musste es einen Grund dafür geben, dann musste etwas in der Luft liegen, dachte er. Er war nahe dran, sich anzuziehen und zu seinem Freund Lipa zu gehen, doch das völlige Schwarz vor seinem Fenster hielt ihn ab. Lipa wohnte zwar nicht weit entfernt von Mrhas Haus, aber mit nur einem Auge durch das Stockdunkle einen Weg sich zu bahnen, wollte Mrha nicht auf sich nehmen. Außerdem hätte er Lipa mitten in der Nacht kaum sagen können, dass er ihn aus dem Bett klopfe, weil er ein eigenartiges Gefühl habe, so als würde ihnen allen bald etwas bevorstehen, das sie sich lieber erspart hätten. Antonin Mrha setzte sich auf den Stuhl, den er neben dem Fenster stehen hatte, und wartete, dass der Tag begann. Er tat das gern hin und wieder, nichts als auf diesem Stuhl zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Am liebsten waren ihm die Abendstunden, am Ende warmer Sommertage. Dann konnte er vor dem Einschlafen bei geöffneten Fensterflügeln im Halbdunkel sitzen, dem Geschrei der Mauersegler zuhören und die Gerüche der aufkommenden Nacht wittern. Nun saß er und wartete, dass es hell genug wurde, um zu Lipa zu gehen. Bohuslav Lipa schlief zwischen seinen allnächtlichen Albträumen so tief, als wäre er durch einen Schlag niedergestreckt worden oder als hätte er ein Schlafpulver genommen. Jede Nacht hoffte er, wenn es ihm die Augen zuzog, dass er von der Unsichtbaren würde träumen können, von ihrer sanften Stimme, ihrem Gang, ihrem Haar, ihren Augen, ihren Berührungen. Es gelang ihm nie. Als er, die Unsichtbare und Mrha, sich im frühen Sommer des Jahres 1945 von den Ereignissen erholt hatten, von denen sie in den Ort verschlagen worden waren und die sie beinahe das Leben gekostet hatten, begann es bereits, das Zärtliche, das zwischen ihm und der Unsichtbaren die Oberhand gewann gegenüber allem anderen. Sie sprachen miteinander, sie sahen einander an, und es war Freude in ihrem Blick. Sie berührten einander am Arm, strichen sich über das Haar. Er liebte sie und sie liebte ihn. Das war ihnen eine Sicherheit, die sie leichtsinnig mit der Zeit umgehen ließ. Sie glaubten, die Ewigkeit vor sich zu haben. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger, hörte Mrha seinen Freund Lipa oft sagen, wenn er ihn auf die Unsichtbare ansprach. Woraufhin Antonin Mrha für gewöhnlich erklärte, dass sie an einem Ort seien, der nicht in der Zeit sei, der sich außerhalb davon befinde oder in einer ganz anderen, jedenfalls nicht in der, aus der sie allesamt in den Ort geflohen oder gefallen oder verstoßen waren. Und er erklärte Lipa seine Befürchtungen, dass die Abwesenheit der Zeit wohl nicht haltbar sein werde und nicht ewig dauern könne, wenn es das denn gäbe, ewig. Spätestens dann kratzte sich Lipa am Hinterkopf wie ein Schüler, der dem vom Lehrer Gesagten nicht mehr folgen konnte. Gabriele Mohaupt saß in der Nacht zum 3. September 1946 am Bett ihres Sohnes Frieda, der im Traum wieder den Arzt besuchen musste, und Frieda konnte nicht erwachen. Es war so wie immer, wenn der von dem Arzt träumte. »Geh mal her, Junge, da kommen, keine Angst. Und Sie, Frau, können ruhig draußen bleiben. Na, keine Angst, mein Kleiner, wir wollen nur das Beste. Für alle, wir wollen nur das Beste. Ja, warten Sie ruhig draußen. Wenn Sie sich auch noch an dem Jungen festhalten, dann wird er ganz und gar nicht zur Ruhe kommen.« »Was heißt das? Er hat Angst vor Fremden. Ich bin Arzt.« »Aber, Mama, wenn du gehst, schüttelt er den Kopf immer so. Und immer, immer so. So, so. Lässt mich mitten im Zimmer stehen, bis ich zittern muss, weil meine Kleider nimmt mir die Schwester weg, wirft sie über den Stuhl, als wären sie schmutzig. Die besten Kleider ziehst du mir doch immer an, wenn der Doktor ruft, Mama. Und wenn wir hingehen müssen, Mama. Die Schwester fasst sie an, als wären sie dreckig.« »Steh ruhig, Junge, der Arzt ist streng. Ja, der Arzt ist streng. Und er misst meinen Kopf mit einem Eisen. Das ist aber kalt. Und er geht um mich herum. Und er betrachtet mich. Mama, ich friere. Ich friere. Lauf zur Tür, sagt der Arzt, bis ich Halt sage. Und er lässt mich laufen und sagt nicht Halt, aber vor der Tür bleibe ich stehen, weil ich will mir nicht den Kopf einschlagen. Ich bin doch nicht dumm, was glaubt er denn? Und er schimpft und er schimpft. Hast du was gehört? Sagt er. Hast du was gehört? Frieda, wach auf. Ach, wie ich friere, mir ist kalt. Warum geben Sie mir meine Sachen nicht? Das sind die schönsten und die besten Kleider, die ich habe. Und Mama zieht sie mir an, wenn wir zum Doktor müssen. Er hat noch nie gesagt, das sind aber schöne Sachen, Junge. Nie hat er das. Und die Schwester auch nicht. Weiter los, mach mal das, mach mal das. Und er hält mir ein Bild hin, da sind lauter bunte Kreise drauf. Such die Zahl, die da ist, sagt er. Na, siehst sie wohl nicht. Aber mir ist so kalt, Herr Doktor. Darf ich meine Kleider anziehen? Das sind die besten, die ich habe. Mama hat sie mir heute Morgen gegeben. Aber er schaut zur Schwester und sie nickt immer so, wenn er hinschaut zu ihr. Sie nickt. So, was siehst du denn auf dem Bild? Fragt er. Und ich erzähle ihm, was ich sehe und wie aus den Farben eine Wiese wird. Frieda, wach auf. Ich will sie ihm zeigen, mit meinem Finger, da zieht er das Bild mit den Farbkreisen weg. Aha, sagt er. Aha. Na, Schwester, was sagen Sie? Tja, tja, sagt sie, tja, tja, sagt sie noch einmal und nickt wieder. So, Junge, zähl mal, das kannst du doch, oder? Na komm schon, keine Angst, wir wollen das Beste. Na, zähl mal. Ich kann das, Herr Doktor. Oh ja, ich kann das. Das übe ich immer mit Papa und Mama. Die können zählen bis ans Ende der Zahlen. Da komm schon, Junge, zähl. Mir ist doch so kalt. Darf ich mich nicht anziehen, Herr Doktor? Und helfen Sie mir mal. Helfen Sie mir mal mit der ersten Zahl. Die vergesse ich immer. Aber dann geht's wie von selbst. Am liebsten zähle ich, wenn keiner zuhört. Helfen Sie mir mal, Herr Doktor, mit der ersten Zahl. Frieda, wach auf. Wir zählen gemeinsam und alles fängt mit 1 an. Frieda, wach auf. Jetzt habe ich's, Herr Doktor. 1, 1, 1, so geht's. Darf ich wenigstens mein Hemd? Schluss, Junge, jetzt halt den Mund. Ich sag schon nichts mehr, Herr Doktor. Der sagt, hier, schauen Sie, Schwester, interessant, diese Ringe, schön blau-rot. Und dabei ist es gar nicht so kalt hier. Und schauen Sie die Füße, das ist ja das beste Weiß einer Leiche. Die Schwester nickt wieder so. Sie nickt wie ein Pferd. Und ihre Zähne stehen auch so nach vorn, so schräg. Ob ich ihr das sage? Ob ich ihr's sage? Wach auf, Frieda, wach auf. Darf ich mich anziehen? Ich möchte raus, Herr Doktor, Herr Doktor. Ich muss mal. Halt den Mund, Junge, wie oft soll ich dir das noch sagen? Doktor, jetzt pinkelt der hier ins Zimmer, kreischt das Pferd. Sehen Sie, Schwester, sagt da der Arzt. Und so ginge das fort. Frieda, wach auf. Ach, Mama, wo warst du? Der Doktor war wieder da. Und die Schwester, Mama. Und was sie gesagt haben. Und was sie gesagt haben. Die Unsichtbare? Lag wie jede Nacht gerade ausgestreckt und ihr rotes Haar breitete sich wie ein Strahlenkranz um ihren Kopf. Seitdem sie aus den Schmerzen erwacht war, als wenige Stunden nach Kriegsende eine Menge im Blutrausch sie fast zu Tode getreten hätte, weil sie die Tochter ihres Vaters war, ihres Vaters, den sie im Lauf der Zeit immer weniger verstanden hatte, der ihr immer mehr zu einem Rätsel geworden war, träumte sie nicht mehr. Hatte sie keine einzige unruhige Nacht mehr, lag sie vielmehr jede Nacht so leblos wie alle Dinge in ihrem Haus. Sie schlief regungslos, das Haar um sich gebreitet, und das Einzige, was sich zu bewegen schien im Haus, war das Perpendikel des Regulators. Alle lagen sie so und schliefen oder schliefen nicht, weil sie sich herumschlugen mit Träumen, weil sie, wie der ungedruckte Schriftsteller, den es auch in den Ort verschlagen hatte, schrieben und danach erschöpft umsanken. Oder weil sie, wie Antonia Mende, den Geräuschen der Tiere im Stall eine Sprache abzulauschen hofften. Oder weil sie in ohnmachtartigem Schlaf lagen wie Prochaska, den es von Kroatien in den Ort gebracht und der sich dort selbst den Namen Prochaska gegeben hatte. Wenn die alte Palatskova nicht schlafen konnte, so mochte es an ihren schmerzenden Gliedern liegen, die sie oft plagten. Sie saß dann für gewöhnlich auf der Bettkante und rieb sich die Beine mit Franz Branntwein ein und umwickelte sie mit wollenen Schals. Der alte Bernhard schlief in den ersten Stunden des 3. September 1946 einen guten, erholsamen Schlaf, denn er hatte bis Mitternacht gelesen, so wie auch der Lehrer Ulrich, neben dem auf dem Nachtkasten das feine Drahtgestell seiner Brille wie immer griffbereit lag. Der Säugling der Familie Nadvornik, die erst in den Ort gekommen war, nachdem sie zu Anfang des Jahres flüchten mussten, Hals über Kopf und ohne zu wissen wohin, die flüchten musste vor dem Teil der Regierung, der mächtiger und mächtiger wurde, der nach der alleinigen Macht zu greifen begann und Menschen wie die Nadvorniks als Bürgerliche beschimpfte und mit Arbeitslager bedrohte. Der Säugling der Familie Nadvornik, das letzte Kind, das im Ort geboren werden sollte, schlief endlich frei von dem Bauchweh, das ihn die ersten Monate seines Lebens gequält hatte, und mit ihm schliefen seine erschöpften Eltern. Josef Kirsch, der Tischlermeister, schlief fest, nachdem er seinen allabendlichen Gang durch die Werkstatt unternommen hatte und beruhigt sah, dass alles so lag, um am nächsten Morgen unverzüglich wieder mit der Arbeit beginnen zu können. Und auch Siegfried Thielemann, der nicht ahnte, dass dies seine letzte Nacht im Ort sein würde, schlief unter Atemzügen, die einem Metronom zu folgen schienen. Der Ort. Abgelegen. Vergessen. Hingelehnt in den nördlichen Grenzwinkel. Ausläufer von Bergen stießen da, aus allen Himmelsrichtungen kommend, aufeinander, als wäre es ein verabredeter Treffpunkt. Oder als läge der ihnen allen gemeinsame Anfang irgendwo dort in der Gegend, die sich dann wegzog in Form von Hügeln, ganzen Ketten, die weit entfernt zu Gebirgen wurden und auf einer Seite abbrachen nach einigen heftig aufspringenden Basaltkegeln, die landeinwärts und wie hingeworfen vor der Ebene lagen, die hinter ihnen begann. Da der Ort. Wie aus Versehen angelegt, eine Mischung aus Höfen, kleinen Häusern, einzelnen größeren auch, wie sie sonst in den Gartenvierteln am Rand der Städte zu finden waren. Er zog sich hin entlang eines Weges, der in der Mitte des Ortes einen Bogen beschrieb. Neben dem Hauptweg kleinere Wege, gepflastert meist, wegkreuzend und im Zickzack hinter den Häusern, zwischen ihnen, den Mauern und Zäunen verlaufend. Durch die Dachziegel einzelner Gebäude, dünn geworden wie eine alte Haut, drückten sich Erhebungen, die Firste hingen durch und wirkten im Licht, das abends schräg auf sie traf, wie die Wirbelsäulen der abgemagerten Leiber fremdartiger Tiere. Keine Straße führte seit dem Ende des Krieges zu diesem Ort. Alles schien vor ihm zu enden. Es war ein Grenzort, der in der Wildnis lag, und hinter der Wildnis ein anderes Land. Die Straße, die es einmal gegeben hatte, war in einem Krater versunken, als der neuernannte Polizeichef des Landkreises gleich nach Kriegsende anordnete, die in einem alten Steinbruch unweit der Straße lagernde Munition zu sprengen. Auf dem Rückzug hatten Soldaten, wohl um schneller entkommen zu können, Patronen, Geschosse und Minen kistenweise dort zurückgelassen. Der Polizeichef, der eine Freude an Detonationen hatte, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und bereitete die Sprengung vor. Er befahl, die Umgebung abzusperren und beobachtete aus sicherer Entfernung und aus einem ebenfalls zurückgelassenen Panzerwagen heraus die Explosion. Als sich der Staub gesetzt hatte und der Steinbruch wieder sichtbar wurde, erkannte der Polizeichef, dass der Kraterrand des Steinbruchs eingebrochen war und die Straße mit sich in die Tiefe gerissen hatte. Der Polizeichef kannte den Ort als einen seit Wochen Verlassenen. Von dort müsste niemand über die nur wenige Kilometer entfernt sich hinziehende Grenze gejagt werden. Darum vermerkte er in seinem Bericht zur Explosion zwar einen Straßenschaden, doch falle dieser, da die Straße unweit des Steinbruchs sowieso geendet habe, nicht ins Gewicht. Eine große Gefährdung abgewandt zu haben, betonte er mehrfach. Die Welt seines Landkreises endete fortan am Steinbruchkrater und die schnell alles überwuchernden Brennnesseln, die Goldrute und der von allen Seiten heranwachsende Farn verbargen bald schon den Blick darauf, dass hinter dem Krater die Straße einst weitergeführt haben musste. Wie aus dem Nichts erschienen, hatte der Jäger im Morgengrauen des 3. September 1946 die Häuser des letzten Ortes der Welt vor sich. Er stellte die Uhr in sich auf Null. Zügig schritt er aus. Die Fliege rüsselte in die Tasse hinein, tastend, stoßartig, und entschloss sich, vollends an der hellblauen Porzellanwand nach unten zu laufen. Ihren Rüssel wieder und wieder über den zusammengelaufenen und eingetrockneten Kaffeerest ziehend und ihn an Stellen wie ein Specht abklopfend, bemerkte sie nicht, dass jemand zur Tür hereinkam. Als sie genug hatte von den winzig kleinen Zuckerkristallen, die sie auf dem Grund der Kaffeetasse finden konnte, kletterte sie nach oben, um vom Rand aus wieder loszufliegen und einige Zicks und einige Zacks unter dem Klebestreifen zu schlagen, der von der Lampe herabhing und den sie bereits beim Hereinfliegen erkannt hatte. Der Klebestreifen war schon alt, aber noch gefährlich genug. Sie würde Abstand wahren. Dann wollte sie durch das Loch in der Gaze des Speiseschrankfensters zurück ins Freie fliegen, zurück zur nahegelegenen Wiese, auf der immer etwas zu finden war. Der Rückweg aber war abgeschnitten. Sie konnte nicht mehr auf den Rand der Tasse gelangen. Über ihr lag plötzlich ein gläserner Kuchenteller, der das Innere der Tasse so dicht von der Außenwelt abschottete, dass an ein Entkommen nicht zu denken war. Sie lief mit den Füßen nach oben Runde um Runde am Tellerdeckel. Die Falle war zu. Durch die Blumen, die in den Kuchenteller geschliffen worden waren, fiel Licht herein. Hinter den Blumen war das über den gläsernen Kuchenteller gebeugte Gesicht eines Menschen zu erkennen. Antonin Marha hatte die Küche betreten, indem er die Schulter leicht gegen die Tür drückte, ganz so, als wäre er seit langem Herr des Hauses. Dabei war er gerade erst in diesem Ort angekommen. Es war der Juni 1945. Vor ihm lag eine kleine blau-weiße Welt. Blaue Windmühlen standen neben blauen Getreidepuppen auf den weißen Wandkacheln. Dünnwandige weiße Leinengardinen hingen vor den Fenstern und auf den Stoff war ein Universum blauer Sterne und Sternchen gestickt. Auf dem Tisch lag eine Tischdecke mit Blaudruckblumen. Und beim Näherkommen sah er in einer hellblauen Kaffeetasse mit kobaltblauem Rand eine Fliege über einen Rest eingetrockneten Kaffees laufen. Auch als er einen gläsernen Kuchenteller auf die Tasse legte, ließ sie nicht von ihrem Fund ab, so dass er eine Minute oder sogar zwei warten musste, bis sie sich auf dem Weg nach draußen machte. Als sie oben ankam, sah er sie aufgeregt am Rand entlanglaufen. Er nahm den Teller nicht wieder von der Tasse. Er konnte Fliegen nicht ausstehen. Antonin Madaha ging zum Küchenschrank und nahm sich, was an Essbarem zu finden war. Der halbe Brotlaib im Brotkasten war zwar vertrocknet, aber nicht verdorben. Eine Scheibe von ihm abzuschneiden war jedoch unmöglich. Im Speiseschrank gab es etwas Käse unter einer Porzellanglocke. Auch er war wie versteinert. Die schweren Gläser mit Blut- und Leberwurst, die wohl noch vom letzten Schlachten stammten und ordentlich beschriftet waren mit kleinen, blau umrandeten Zetteln, November 1944 war zu lesen, ließen sich leicht öffnen. Und Antonin Malha genoss den Kräutergeschmack, den deutlich hervortretenden Majoran, der sich als erstes auf der Zunge ausbreitete, als er, stehend und mit dem Messer, einige Stücke herausschnitt und aß. Ein Glas mit Wasser stellte er auf den Tisch zu den Gläsern mit der Wurst, nahm sich einen zweiten Stuhl, auf den er die schweren Beine mit den brennenden Fußsohlen legen konnte, setzte sich, schnitt ein weiteres Stück heraus und kaute mit geschlossenen Augen. Die Bauern haben darauf geachtet, dass es ihnen auch im Krieg an nichts mangelte, dachte er. Bis eben war Antonín Maláha unterwegs gewesen. Ob er verfolgt wurde, konnte er nicht mit Sicherheit sagen. Er hatte sich aber so verhalten, dass mögliche Verfolger von ihm hätten abgeschüttelt werden müssen. Seit Tagen war er auf den Beinen und hatte sich kaum je eine Ruhepause gegönnt. Um ihn herum war es still. Und das einzige Geräusch, das zu hören war, war das seines Kauens und Schluckens. Auch die Fliegen am Klebestreifen über dem Tisch waren völlig still. Keine zappelte mehr, keine ließ mehr die Flügel summen, um vielleicht doch noch loszukommen von dem überall hinkriechenden und Beine, Flügel und Augen verkleisternden Leim. Antonín Maláha dachte, dass alles wohl so hatte kommen müssen und dass er sich nicht vorwerfen musste, einem anderen etwas wegzunehmen, wenn er aß, was sich im Hause fand. Mit Sicherheit hätten die Bewohner des Hauses ihm auch früher etwas gegeben, wäre er an einem Sommertag wie diesem durch den Ort gekommen, damit er sich ein wenig erfrischen konnte und eine Geschichte dazu erzählte, aus der Stadt etwa, oder Neuigkeiten aus den benachbarten, von ihm durchwanderten Orten. Um ein Glas Wasser hätte er gebeten an so einem Tag, hätte es bekommen und dazu eine Stärkung. Nun, da keiner im Haus war, nahm er sich, was er brauchte, ohne das Gefühl, etwas Unrechtes zu tun. Aber nicht nur im Haus war niemand, von dessen Hand ihm etwas hätte angeboten werden können. Der ganze Ort war verlassen. Er war allein. Antonín Maláha wollte niemanden mehr aus seinem Haus und außer Landes jagen. Er wollte niemandem mehr etwas wegnehmen, auch auf einen Befehl hin nicht. Er war aus der Revolutionsgarde davongelaufen und hatte dabei seinen Freund Lipa aus den Augen verloren. Antonín Maláha fand ihn nicht, obwohl er nach ihm suchte. Er machte sich Sorgen um ihn und auch darüber, dass Lipa glauben könnte, er wäre von Maláha im Stich gelassen worden. Nun saß er allein in einer blau-weißen Küche. Und das Kriegsende lag keine 6 Wochen zurück. Nachdem Antonín Maláha sich ausgeruht hatte, stand er auf. Mühsam zwar, doch es zog ihn hinaus. Er musste sehen, wo er angekommen war. Er musste den Ort erkunden. Mitten auf der Straße ging er, mal schnell, mal sehr, sehr langsam. Nach einer Zeit begann er, die Hand zum Gruß zu heben oder einem Fenster zuzunicken, so als wüsste er, dass dahinter jemand stünde, der auf seinen Gruß wartete. Antonín Maláha wechselte die Straßenseite, ging um Häuser herum, bog in Seitengassen ab, die manchmal gerade breit genug waren, einen Fußgänger zu einem Garten, der hinter dem Haus lag, zu führen. Wäre ihm da einer entgegengekommen, hätten sie gemeinsam vor- oder zurückgehen müssen. Es kam aber niemand. Maláha entdeckte eine Klematis-umwachsene Laube und beschloss, in ihr zu übernachten. Er holte sich eine Decke aus einem der nächsten Häuser und schlief fest. Gegen Morgen erwachte er und fand, um seine Beine herum zusammengerollt und ihn wärmend, Katzen. Sie mussten seinen abendlichen Gang durch den Ort beobachtet haben. Wieder ging er durch den Ort und sah auf der Suche nach etwas Essbarem für sich und die Katzen, die ihm nachliefen, in sämtliche Häuser. Am Tag und Abend zuvor hatte er sie bereits von außen betrachtet, nun ging er hinein, wobei er sich das Haus, das ihm von Anfang an am besten gefiel, für das Ende aufsparte. Als Maláha das Haus schließlich betrat, fand er einen, der ihn mit großen Augen anschaute. Erleichtert dazu und sagte, dass er Angst gehabt habe, allein zu sterben in seinem Bett, aus dem er sich nicht mehr erheben könne. Anfangs habe er noch aufstehen und den Verband wechseln können, sich sogar ein wenig waschen, denn das Widerlichste am Krieg sei für ihn der Dreck, der Gestank. Und nun sei er selbst nichts als Dreck und Gestank. Neben dem Bett lag eine zerschlissene Uniformjacke und der, der bis vor kurzem noch Soldat gewesen war, erzählte, dass er Schluss gemacht habe, als sich die Front nur noch wenige Kilometer von diesem Haus befunden habe. Als ob der Krieg ihn hätte nach Hause bringen wollen. Der Verwundete bleckte die Zähne. Nachgeschossen hätten sie ihm wie wild und getroffen, als er sich, warum er das getan habe und nicht einfach weitergerannt sei, das wisse er selbst nicht, umgedreht und zurückgeschossen habe. Verfolgt hätten sie ihn jedoch nicht. Er hob die Decke an und zeigte Antonin Mörder die Wunde, um die bereits der Brand lag, so sehr, dass ihm nicht mehr zu helfen sein würde. Und als er sich endlich bis nach Hause geschleppt hätte, wären dort wahrscheinlich alle erst Stunden vorher vor der nahenden Front geflohen, so dass er niemanden mehr angetroffen habe, außer der Katze, die jetzt aber schon seit Tagen nicht mehr nach ihm sehe. Er war sehr schwach, schlief immer wieder ein, und so nahm seine Erzählung den größten Teil des Tages ein, sowie des Abends und der Nacht, die Mörha eigentlich in diesem Haus hatte verbringen wollen. Als der Verwundete aufgehört hatte zu sprechen, ging Mörha zurück in die Laube und lag, gewärmt von den Katzen, im Zirpen der Grinnen. Was sollte er tun? Hingehen, das Gewehr, das der Soldat neben das Bett hatte fallen lassen, nehmen und ihn damit erschießen. Am Morgen ging Antonin Mörha zurück ins Haus. Der Schlaf hatte den Verletzten ein wenig gestärkt und er empfing Mörha, indem er ihn, gut gelaunt beinahe, heranwinkte. Er nestelte an seinem Hals, um den er zwei Schnüre trug, bis er die richtige gefunden hatte. Die Schnur mit der Blechmarke steckte er in sein Unterhemd zurück, die andere zog er über den Kopf, es war ein Schlüssel, der daran befestigt war, und er gab ihn Mörha. Das sei nun seiner, sagte er, und dass er ihn nicht mehr brauche. Eine Bitte habe er aber, und einem Sterbenden dürfe man bekanntlich nichts abschlagen. Er bat Mörha, dass er ihn im Obstgarten hinter dem Haus beerdige, und nichts von seiner Uniform wolle er mit ins Grab nehmen, auch den Helm nicht auf ein Holzkreuz gehängt bekommen, nichts davon bitte, sagte er. Er wolle neben dem großen Apfelbaum begraben werden, einem Kaiser Wilhelm, aber der Baum könne nichts dafür. Der Baum mit dem dicken, waagerechten Ast, lachte er unter Schmerzen. Eine Schaukel müsse daran hängen. Seit er denken könne, habe eine Schaukel daran gehangen. Er selbst habe als Kind auf ihr geschaukelt. Sie müsse da sein. Daran werde Mörha ihn erkennen. Leider schaffe er es nicht mehr, noch einen Blick in den Garten zu werfen. Und wenn Mörha ihn dort begraben habe, ganz flach das Grab, bitte keinen Hügel, dann gehöre das Haus ihm und das solle so bleiben. Zum Zeichen dafür gebe er ihm den Schlüssel. Das sei ihre Abmachung. Alles sei umsonst gewesen. Alles umsonst und falsch und das von allem Anfang an. Als Antonin Mörha an diesem Abend ging, lag der Verwundete delirierend und keines seiner Worte war mehr zu verstehen. Mörha wusste, dass er die Nacht sterben würde, aber bleiben konnte er nicht bei ihm. Mörha lag in der Laube und hatte die Schnur mit dem Schlüssel um den Hals hängen. Wenn er sich später daran erinnerte, wunderte er sich darüber, dass er nicht wach lag in jener Nacht, so wie man es wahrscheinlich erwartet haben würde, sondern dass er einschlief, kaum dass er die Decke bis zum Hals hochgezogen hatte und die Katzen zusammengerollt um seine Füße lagen. Am Morgen stand er auf, ging in das Haus und holte den Toten, um ihn neben dem großen Apfelbaum zu begraben. Er hatte recht gehabt. Es hing eine Kinderschaukel an dem dick und waagerecht gewachsenen Ast, und es war ein herrlicher Baum mit einem lächerlichen Namen, für den der Baum aber nichts konnte. An den folgenden Tagen ging Antonin Mörha umher als Katzenprinz und Herr einer kleinen Welt. Immer wieder verließ er den Ort, zunächst um herauszufinden, auf welchem Weg er in ihn gelangt war. Doch alles schien ihm mehr eine Ahnung als die Gewissheit zu geben, dass er entlang gekommen sein könnte an dem See im Wald, an der Buchengruppe, an dem Hohlweg zwischen den eng zusammengerückten Hügeln. Eines Morgens ging er los vor dem Hellwerden noch und zielgerichtet diesmal, um in eine Richtung, durch das Unterholz und Dickicht sich schlagend, an den Rand des Waldes zu gelangen, der den Ort fast wie ein Urwald von allen Seiten umschlossen hielt. Nach mehr als einem halben Tag endlich stand er auf einem Hügel, noch immer im Schutz der Bäume. Auch bei hellstem Sonnenschein ging es unter den Linden, alt und einige von drei Männern nicht zu umfassen, über einen smaragdenen Dämmer nicht hinaus. Das Licht zwischen den Bäumen hatte die Farbe eines Eidechsenrückens, es war ebenso samtig und lag wie grüner Nebel um die Stämme. Flog ein Vogel zwischen ihnen hin, schimmerte er wie ein schwebender Smaragd, wenn auch ein dunkler. Von dort, unter den Bäumen hervor, hatte Antonin Mörder die Gegend, die sich nach Westen und Norden hin öffnete, im Blick, ohne dass er selbst gesehen werden konnte. Langsam senkte sich der Hügel ab, auslaufend in einer Ebene, durch die ein schmaler Fluss kroch. An ihm entlang ein endloser Zug Menschen. Auf der anderen Seite wälte es sich weiter, Felder tragend, Wege, Alleen. Aus einem Waldstück heraus schaute der Turm eines Schlosses, das, wie Mörha aus dessen Lage mutmaßte, einmal zum Besitz Albrechts von Wallenstein gehört haben konnte. Im Hin und Her eines Pfades, der irgendwo unterhalb des Schlosses durch den Wald führen musste, glaubte Mörha, in den entlegenen Ort geraten zu sein. Aus dem Wald heraus erkannte er auch, in großer Entfernung schon und nur am Aufblitzen einzelner Fenster, kleine Ortschaften, die in der Hitze lagen. Es war einer der heißesten Sommer, an die er sich erinnern konnte. Die Luft schwappte wie eine müde See, wenn es dem Wind gelang, sie etwas zu bewegen. Überhaupt war der beginnende Sommer wie noch keiner gewesen war. Der Krieg war aus, und die einstigen Besatzungssoldaten waren in langen Kolonnen in Gefangenschaft gezogen. Wer von ihnen es nicht weit genug nach Westen geschafft hatte, wurde in den Osten gebracht. Es war Mörha nicht verborgen geblieben, dass der Osten ein Angstwort für sie gewesen war, als noch gekämpft wurde, und auch nach dem Ende der Kämpfe hatte das Wort nichts von seinem Schrecken verloren. Gerüchte über das, was dort geschehen war, mischten sich mit Wissen. Kein Soldat wollte in Gefangenschaft dorthin. Die nach Osten gebracht wurden, ließen die Hoffnung fahren. Die nach Westen gebracht wurden, wussten nicht, was kommen würde, hofften aber, der Lebensgefahr entkommen zu sein. So ein Sommer war das. Nach Osten oder nach Westen. Darüber entschieden vielleicht nur wenige hundert Meter. An jedem der folgenden Tage ging Antonin Mörha zu dieser Stelle unter den Linden und er betrachtete den Treck, der sich unten in der Hitze auf der Straße unweit des Flusses bewegte. Von seinem Hügel aus beobachtete er, dass die Bewegung der Menschen nach Norden nicht abriss. Die Straße, aus dem Wald im Tal kommend, leerte sich nicht. Die Vielzahl der Menschen auf ihr gab ihr Bewegung und die Bewegung hatte eine Richtung – nach Süden bewegte sich niemand. Über Tage ging es so. Über Tage saß er im Schutz der Bäume, sah er der steten Wanderung zu. Wohin? Woher? Das waren Fragen, die stellten sich nicht. Er streifte sie nur kurz in seinen Gedanken und wunderte sich darüber, dass sie sich nicht festhaken wollten. Was für ein Zug. Nach Norden, immer weiter nach Norden. Hatten sie sich nicht selbst als die Nordischen bezeichnet? Vor dem Treck lagen nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze, die wiederhergestellt worden war, und durch diese Wiederherstellung wurde sie Grenze wie nie zuvor in den Jahrhunderten. Darüber würden die Soldaten, die das Land jenseits der Grenze besetzt hielten, wachen. Antonin Mörder sah, wie weit unten auf der Straße Menschen mit kaum mehr als einer Tasche oder einem Rucksack zogen und wie sie von der Revolutionsgarde angetrieben wurden. Er sah die weißen Armbinden, die von den Davongetriebenen getragen werden mussten, weit leuchten, als wären sie Erkennungszeichen einer Ausflugsgesellschaft. Malha glaubte, sich selbst neben dem Zug sehen zu können. Er drehte sich um und ging, tiefer in das Dickicht tretend, in Richtung des Ortes, von dem er als dem Seinen zu denken begann. Einige Tage waren es bereits, dass er den Wald um den Ort durchstreifte, ohne je einem Menschen begegnet zu sein. Anfänglich beunruhigte ihn das, denn nicht weit waren die Tracks, nicht weit war die Revolutionsgarde, die dafür sorgte, dass alles reibungslos ablief, dass der Zug nicht plötzlich zum Stillstand kam. Sie fuhren mit Autos, mit Motorrädern an den Straßenrändern auf und ab. Anfänglich machte ihn die Nähe all der aus ihren Orten Vertriebenen, dieser Ort- und grundlos gewordenen Menschen und der Revolutionsgardisten nervös. Aber dann lernte er, eine Sicherheit des Gefühls in sich zulassen zu können, eines Gefühls, das ihm sagte, seine Einzelheit im Wald, im Ort und im Haus drohe keine Gefahr. Nach einer Zeit spürte er, dass die Einsamkeit des Hauses, in dem er sich aufhielt, als wären er und die Seinen seit Generationen darin ansässig, dass die Einsamkeit des ganzen Ortes, in dem er der Katzenprinz war, und des Waldes, dass diese ganze ihn umschließende Einsamkeit in ihm ein Gefühl des Aufgehobenseins wachrief, eines Aufgehobenseins, das ihn nicht darüber spekulieren ließ, was werden würde, sondern ihn ganz in der gegenwärtigen Stunde hielt, so fest, dass ihn auch das Beobachten der Tracks nicht herausziehen konnte, aus diesem Gefühl und hinein in die Wirrnis und Unklarheit der Welt, die ihm und seinen Freunden vor kurzem noch, da der Krieg zu Ende ging, als ein Ort erschienen war, an dem sich Großes ereignete. Aber sehr schnell sah er Niedriges. Sehr schnell sollte er selbst dafür sorgen, dass sich Niedriges ereignete. Sollte er selbst das Niedrige sein, auf Geheiß. Madaha war 25 Jahre alt, als er eine Entscheidung zu fällen hatte, die seinem ganzen restlichen Leben einen Stempel aufdrücken würde. 25 Jahre alt und noch nicht so lange Revolutionsgardist unter dem Kommando des Wachtmeisters, als dass er sich nicht mehr an den Satz erinnerte, den ihm seine Mutter mitgegeben hatte und von dem er nicht so recht zu sagen wusste, ob er ihn ganz verstanden hatte. Antonin, was auch immer du tust, im selben Moment vielleicht genauso verfahren mit deiner Frau und deinen Kindern, deinen Eltern, mit deinen Freunden oder den Familien deiner Freunde. Bedenke das und entscheide, ob du das, was du tun willst, dennoch tust. Entscheide, ob du dich an das, was du vorhast zu tun, auch später wirst erinnern wollen, oder ob du es in Vergessenheit wirst halten müssen vor anderen und vor dir selbst. Antonin Malha war 25 Jahre alt, als er die Revolutionsgarde verließ. Ein Deserteur.
Jörg Bernig las aus seinem Roman Niemandszeit. Er erschien 2020 als Neuauflage in der Edition Buchhaus Loschwitz.